Hallo und herzlich willkommen beim Seelenreise-Podcast. Mein Name ist Julia Aurelia, ich bin Tarologin, spirituelle Lebensberaterin und die meisten von euch werden mich über meinen YouTube-Kanal kennen. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema persönliche und spirituelle Weiterentwicklung und ich werde einiges von meinen persönlichen Erfahrungen mit dir teilen. Und ich hoffe damit, dass dieser Podcast dir für deine Seelenreise eine gute Unterstützung ist und dass ich dich für einen kleinen Moment auf deiner Seelenreise begleiten darf. Wir Menschen verstehen das Leben über Geschichten und wir selber leben unterschiedliche Geschichten in unserem Leben. Und dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, in der ersten Folge meines Podcasts dir ein bisschen von mir zu erzählen, von meiner Seelenreise und wie ich heute angekommen bin im Hier und Jetzt. Denn im Laufe des Podcasts werden wir in unterschiedliche Thematiken reingehen, die natürlich in der Essenz alles auch mit meiner Seelenreise zu tun haben. Und die erste Folge soll dich also ein bisschen up to date bringen, wer ich bin, woher ich kam und was mich hierher geführt hat. Das Erste, woran ich mich erinnern kann, war, dass ich so um und bei 4, 5 Jahre alt war und gesagt habe, dass ich gerne Malerin sein möchte. Ich habe mich immer zurückgezogen und habe immer viel gezeichnet, gemalt und dementsprechend war recht schnell klar, das will ich machen. Mir hat dann ein Erwachsener gesagt, Julia, wenn du das machst, dann wirst du nur oder erst Geld verdienen, wenn du tot bist. Und ich dachte, Mensch, das ist ja ungünstig mit 4 oder 5 Jahren. Es hat sich tatsächlich erst viel, viel später, jetzt tatsächlich, ich würde sagen, innerhalb des letzten Jahres herausgestellt, dass dies tatsächlich mein leiblicher Vater war, der dies sagte. Danke, Mama, an dieser Stelle, denn ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Ich konnte mich nur an diesen signifikanten Moment erinnern, dass ich also nicht Malerin werden konnte. Dementsprechend hatte ich das ad acta gelegt und dachte, okay, was sind denn noch so Möglichkeiten? Schon als Kind oder auch als heranwachsender Jugendlicher konnte ich mir nie vorstellen, in einen normalen Beruf zu gehen, irgendwas zu machen im Büro. Und da ich vom Dorf komme, aus dem Landkreis Nienburg an der Weser, zwischen Bremen und Hannover in Niedersachsen, das waren so die klassischen Dinge, die man macht, Bankkauffrau oder Kauffrau an sich, ins Büro gehen, Sekretärin, beim Landrat arbeiten etc. Und für mich war immer klar, nee, das ist nicht das, was ich machen möchte. Ich bin das Älteste von 5 Kindern und dementsprechend war ich auch die Erste, die dann ins Berufsleben gegangen ist und die aber direkt auch erstmal aus der Reihe getanzt ist und einen ganz anderen Weg einschlagen wollte. Als ich 13 Jahre alt war, um und bei, habe ich das Tanzen für mich entdeckt und habe Choreografien nachgetanzt aus den damaligen Musikvideos. Und dementsprechend bin ich dann dazu gekommen, dass ich dachte, boah, ich werde Tänzerin oder vielleicht sogar Schauspielerin. Schauspielerin aus dem Grund, weil ich es geliebt habe, mich zu verkleiden. Schon immer. Und auch als ich Kind war, mit meinen Geschwistern kleine Theaterstücke aufgespielt habe und dann 50 Pfennig Eintritt verlangt habe von unseren Eltern, damit sie unser Theaterstück sehen konnten, was wir jetzt ja uns ausgedacht haben und wo wir auch Kulissen gebaut haben mit Papier, auf denen wir dann Flüsse gemalt haben, die wir auf den Boden gelegt haben und gesagt haben, dass der Fluss, da müssen wir jetzt drüber wandern. Es ging dann ein bisschen weiter und zwar, als ich 14 war, ging es dann in das Betriebspraktikum. Ich war auf der Realschule und mit 14 durften wir dann für 3 Wochen in einen Beruf reinschnuppern. Und ich auf dem Land dachte mir, was machst du denn? Fotograf, Fotografin, das interessiert dich. Und es gab einen Dorffotografen, 10 Minuten von dem Ort, wo ich gewohnt habe, entfernt, beziehungsweise in dem Ort, wo mein Vater gewohnt hat. Man muss dazu sagen, meine Eltern sind getrennt, seit ich 1,5 Jahre bin. Und meine Mutter hat dann meinen Stiefvater sehr schnell gefunden und die sind heute noch zusammen. Und dementsprechend, wenn ich Vater sage, dann referiere ich quasi zu meinem leiblichen Vater. Und der Mann, mit dem ich groß geworden bin, ist mein Papa. So. Und ich habe damals dann für 3 Wochen bei meinem leiblichen Vater gelebt, um zum Fotografenpraktikum zu gehen jeden Tag. Und das war doch irgendwie alles anders als gedacht. Ich mit 14 Jahren dachte natürlich, hey cool, ich habe jetzt ein paar Mal gesehen, wie ihr hier Passfotos macht, das kann ich auch. Easy peasy. Naja, natürlich lässt du keine 14-Jährige Passfotos machen, wo andere Leute Geld für bezahlen. Aber ich konnte das damals nicht verstehen, weil ich absolut dachte, jupp, das liegt doch im Bereich des Möglichen hier. War dann ein bisschen enttäuscht, war alles ein bisschen langweilig, anders als gedacht. Ich war eher damit beschäftigt, natürlich Praktikantentätigkeiten zu machen und habe dadurch aber auch Photoshop kennengelernt und gesehen, wie man Fotos retuschieren kann und aufarbeiten und aufbessern kann. Und das war, würde ich sagen, schon so ein signifikanter Moment, weil mich das natürlich dann mein Leben lang begleitet hat. Ich habe dann relativ schnell auch ein Programm bekommen für meinen Computer damals und habe Fotos angefangen zu bearbeiten und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. In dem gleichen Zeitraum war es auch, als dann mein Vater mich gefragt hat, okay, was willst du denn machen, was willst du denn werden, welche Richtung möchtest du gehen? Und ich sagte Schauspielerin. Und er suchte dann ein paar Schauspielschulen raus und es war dann so, dass die alle eine Aufnahmeprüfung hatten, wo man schon mal seine Kunst auf den Prüfstand stellen musste, um da angenommen zu werden. Und ich dachte mir nur, ey, das ist doch total blöd. Ich möchte das ja lernen, wie das geht. Ich kann das ja noch gar nicht. Ich habe ja gar keine Erfahrung. Und das in der Kombination mit, ich hatte wirklich keine Erfahrung. Ich war nicht irgendwie im Dorftheater oder so etwas angemeldet. Und mein Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein war sehr, sehr gering, sodass ich gesagt habe, oh, das kann ich nicht machen, das traue ich mich nicht. Wieder ein bisschen später, das muss dann in der 9. oder 10. Klasse, muss in der 10. Klasse tatsächlich gewesen sein. Na, wobei, ich habe 10 Jahre gemacht. Nee, dann muss es irgendwann 9., 10. Klasse. Ich bin mit der 10. Klasse, sage ich mal, Abschluss gegangen von der Realschule. Das war jetzt kein gutes Deutsch. Oh Gott, ich wohne mittlerweile in England. Ich sage das immer wieder auf meinem Kanal, weil mir die deutsche Sprache so ein bisschen abhanden geht. Auf jeden Fall wurden wir dann dort gefragt, hey, was wollt ihr denn machen? Und ich habe damals Visagistin auf meinen Zettel geschrieben und es kam dann jemand vom Berufsinformationszentrum, vom BITS, und der Person habe ich dann gesagt, hey, ich möchte Visagistin werden. Wie kam ich darauf? Das ist wieder zurückzuführen auf tatsächlich 4 Jahre ungefähr vorher, als ich in der 5., 6. Klasse war und zur Schule gefahren bin, immer mit dem Schulbus, der immer unfassbar überfüllt war, sodass man oft auch stehen musste, die ganze Fahrt. Und dort neben einer Schülerin stand, die ein paar Jahrgänge über mir war. Ich weiß heute noch, wer sie ist, also ihren Namen. Und die stand damals vor ihrem Betriebspraktikum und hatte sich dann überlegt, dass sie, ich glaube, sie sagte tatsächlich, Maskenbildnerin machen möchte und dass sie Maskenbildnerin werden möchte. Und da habe ich gefragt, was ist das? Und sie sagte, da kann man mit Schminken Geld verdienen. Und ich dachte, boah, ist das cool. Sowas gibt es. Und dementsprechend bin ich dann, als ich in der 9., 10. Klasse gefragt wurde, was ich dann doch gerne machen wollen würde, auf Visagistin umgestiegen. Und der Herr vom Berufsinformationszentrum kam kurze Zeit später wieder und sagte, ja, ich habe jetzt die Information für dich, du musst entweder Kosmetikerin oder Friseurin lernen. Und dann ist das quasi eine Weiterbildung, die du machen kannst. Und ich dachte mir, okay, alles klar. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ich mache Kosmetikerin. Kosmetikerin, das beinhaltet ja das Wort Kosmetik, was ich gleichzusetzen vermutete mit Kosmetik im Sinne von Make-up. Und ich dachte, ja, die Kosmetikerin, die schminken ja bestimmt mehr als Friseure. Und dementsprechend bin ich dann zu meiner Mama, habe erzählt, was der Herr erzählt hat. Und Wir haben uns dann ein bisschen informiert und sind letzten Endes an das Cosmetic College Hannover gekommen. Und dort habe ich dann eine 2-jährige schulische Ausbildung gemacht als staatlich geprüfte Kosmetikerin. Damals war das noch alles rein schulisch. Kurze Zeit nach mir ging das Ganze natürlich dann oder ging das Ganze dann im dualen System. Und was ich aber gemacht habe, war im 2. Jahr, dass ich 3 Tage in der Woche in einem Betrieb war. Oder ich glaube, nee, es waren 2 Tage. 2 Tage in der Woche war ich im Betrieb, die restliche Zeit in der Schule. Und in diesem Zeitraum, als dann die großen Ferien nach dem ersten Jahrgang anstanden, gab es eine Ausbildung, die dort angeboten wurde zur Visagistin. Und 3 Wochen sollte das Ganze gehen, 6 Wochen waren die großen Ferien, hervorragend. Ich erinnere mich, das war ein Jahr der WM. Solche Sachen merkt man sich dann irgendwie. Und ich bin zu meiner Mama und sagte, Mutti, das ist das, was ich machen möchte, das muss ich eh danach machen. Wenn ich das jetzt mache, dann bin ich durch. Ach ja. Okay. Dementsprechend, es sollte alles anders kommen. Ein kleiner Spoiler-Alert hier schon mal. Aber ich bin dann tatsächlich, meine Eltern haben mir das ermöglicht. Diese Ausbildung hat damals 600 € gekostet für 3 Wochen. Und ich war dann eben danach Visagistin und staatlich geprüfte Kosmetikerin. Während ich dann in diesem 3-wöchigen Kurs war, fragte ich die Dozentin dann, cool, kann ich danach beim Film arbeiten? Wie läuft das? Was mache ich denn jetzt danach? Wie komme ich denn dann zu Film und Fotoproduktion? Und sie sagte mir, Julia, dafür reicht dieser Kurs nicht. Dafür musst du Maskenbildner lernen. Okay, habe ich jetzt gerade 2 Jahre meines Lebens verballert, dachte ich mir in dem Moment. Natürlich, der Herr vom Berufsinformationszentrum vom Plattenland in Norddeutschland hat natürlich keine Ahnung gehabt, in welche Richtung ich gehen wollte. Oder Visagistin war schon immer ein sehr ausländischer Beruf, das war sehr exotisch. Aber ja, dementsprechend hatte er natürlich keine weiteren Informationen, wenn man wirklich in dem Bereich professionell arbeiten möchte. Es ging dann weiter, dass die Dozentin mir sagte, ich werde eine Schule eröffnen in Hamburg und auf dieser Schule, dann bist du Make-up-Artist. Und sie hatte sich dann kurze Zeit später tatsächlich bei mir gemeldet und gesagt, Julia, wir eröffnen jetzt hier die Schule. Woraufhin dann ich gefragt habe, was das Ganze kostet. Und ich glaube damals, also heutzutage ist die Schule noch teurer, ist halt so, es wird natürlich immer alles teurer. Aber damals sollte ein Jahr, bin ich der Meinung, um und bei 6.000 € kosten. Und das hatte ich natürlich nicht gehabt. Ziemlich enttäuscht und demotiviert dachte ich dann, okay, ich war damals 18, 19 und ich dachte, okay, dann werde ich jetzt wahrscheinlich arbeiten müssen, bis ich 30 bin, mir Geld zusammensparen, damit ich dann diese Ausbildung machen kann. Das war mein Plan. Kurze Zeit später rief die Dozentin wieder an und sagte, Julia, wir haben hier gerade eine Situation. Angeblich wäre es so gewesen, dass ein Schüler abgesagt hätte, der hätte aber schon angezahlt und sie könnten mir die Ausbildung jetzt für die Hälfte anbieten. Und dann bin ich wieder zu meiner Mutti und habe dann gesagt, ich kriege nie wieder diese Chance. Es ist jetzt oder nicht und für so günstig und überhaupt. Und meine Mutter und mein Papa haben das dann möglich gemacht mit der Hilfe und Unterstützung einer weiteren Person, von der wir uns Geld geliehen haben, damit ich diese Ausbildung machen konnte. Und dann ging das los. Und das war 2000 und wann habe ich diese Ausbildung angefangen? Ich glaube, das war 2004 im Oktober. Und dementsprechend 11 Jahre früher als gedacht, durfte ich also anfangen mit der Make-up-Artist-Ausbildung in Hamburg an der Face Art Academy. Und letzten Endes, ich weiß gar nicht mehr, was so die mega Details waren, aber es hat sich alles irgendwie ein bisschen komisch angefühlt, dass es Gründe gab, warum ich dann nach einem halben Jahr gesagt habe, so, das reicht mir jetzt, danke, ich springe jetzt nach einem halben Jahr ab. Ich glaube, das kann man heutzutage gar nicht mehr machen. Aber es waren zwei Leute, die eh nur ein halbes Jahr gebucht haben, mit denen ich auch die ganze Zeit zu tun hatte. Und wir haben aufgrund der Hamburg Media School, welche damals schon Kurzfilme gedreht hat und mit der Face Art Academy zusammengearbeitet hat, da gab es dann so eine Kollaboration, sodass wir auch schon den Maskenteil, der eigentlich erst im zweiten Halbjahr stattfinden sollte, mitbekommen haben. Und dementsprechend war das für mich so, okay, mir reicht es, ich gehe jetzt runter, ich gehe jetzt in die Welt. Und dann bin ich 2005 im September tatsächlich nach Hamburg gezogen und habe versucht, mir einen Platz in der Welt zu schaffen als Make-up-Artist. Und am Anfang, man muss dazu sagen, das war natürlich damals eine andere Zeit. Und ja, ich gehöre jetzt tatsächlich zu den Menschen, die genau diesen Satz sagen. Wenn du zuhörst gerade und jetzt vielleicht um die 20 bist, du wirst irgendwann auch dahin kommen und diese Sätze sagen. Es ist ganz witzig, das Thema alt werden oder reifen, erwachsen werden. Na, nicht erwachsen, aber das ist wahrscheinlich auch nochmal eine Podcast-Folge wert an sich. Und ich bin ja auch erst mittendrin. wie auch immer, ich war also dann in Hamburg und es gab nicht Instagram und YouTube und all diese ganzen Dinge. Ich hatte immer meine Website gehabt, das habe ich früh gelernt. Mein erster Freund hat mir das beigebracht und ja, dementsprechend habe ich dann versucht, mir einfach einen Namen zu machen, habe ganz viel gearbeitet, viel umsonst gearbeitet. Heutzutage im Übrigen, wenn mich jemand fragen würde, Julia, Make-up-Artist-Ausbildung oder wie komme ich in den Beruf rein, ich würde mittlerweile einen anderen Weg gehen. Aber auch das soll jetzt hier nicht Thema sein. Das heißt, den Weg, den ich gegangen bin, da habe ich draus gelernt und ich habe auch im Nachhinein Menschen einen anderen Weg empfohlen, in den Beruf reinzugehen. Und es hat 6 Jahre gedauert, 2011, als ich dann wirklich erfolgreich war und Ina Müller, Johannes Oerding, Helene Fischer geschminkt habe. Und Helene Fischer tatsächlich mich auch weiterhin haben wollte als Make-up-Artistin. Die hat dann noch ein paar Mal angefragt. Die Sache war nur die, dass zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade diese ganzen Aufträge bekommen habe, habe ich dann aufgehört, im Schmitz Tivoli im Kartenverkauf zu arbeiten. Das war ein Job, den ich ein Jahr gemacht habe. Und habe, weil ich einfach zu viele Jobs absagen musste als Make-up-Artist. Und dementsprechend habe ich da gekündigt, aufgehört nach einem Jahr. Und 2 Wochen später kam die Diagnose Brustkrebs. Und die hat mich erstmal komplett rausgeworfen. Auch das soll jetzt im Detail hier nicht Thema sein. Auch das könnte nochmal ein extra Podcast werden, eine extra Podcast-Folge. Letzten Endes, was aus dieser ganzen Sache passiert ist, Chemotherapie, Bestrahlung und all die anderen Dinge, die damit kommen, haben dazu geführt, dass ich selber durch eine große Veränderung gegangen bin. Und ein Jahr später hat dann tatsächlich auch noch mein leiblicher Vater den Kontakt auf wirklich unschöne Art und Weise abgebrochen. Und das hat mich noch einmal weiter runtergerissen, nachdem ich eigentlich ein Jahr später natürlich mich erholen wollte. Und ich habe das immer so beschrieben, dass sich das fast schlimmer angefühlt hat als die Krebsdiagnose, was natürlich ein hartes Statement ist. Aber vom eigenen Vater so krass abgelehnt zu werden, hat sich für mich angefühlt wie, ich gehe hier unter. Und es ist spannend, weil ich mit vielen Menschen im Laufe der Jahre gesprochen habe und an signifikanten Momenten und Krisen haben viele das Gefühl, unterzugehen. Also wirklich zu ertrinken beinahe und unterzugehen in dem Sinne. Das ist so das Bild, was einkommt. Und so war es auch für mich. Und das war für mich so ein Knackpunkt. Das war 2012, wo ich dann tatsächlich gefühlt an so einem ganz krassen Wendepunkt stand. Und man muss dazu sagen, ich habe mich vorher schon für Spiritualität interessiert. Das Gesetz der Anziehung kannte ich. Ich kannte Kurt Tepperwein und so ein paar Vorträge von ihm und geführte Meditationen. Und war schon immer interessiert. Aber das war quasi der Knackpunkt 2012, wo ich dachte, ich stehe an einer Kreuzung, an einer Gabelung und ich kann links oder rechts lang gehen. Und wenn ich den einen Weg gehe, dann gehe ich hier unter, fall wahrscheinlich in eine Depression und das wird nicht schön enden. Oder ich gehe den anderen Weg und verändere mich jetzt und damit meine Realität, denn ich kann andere Menschen nicht verändern. Ich kann nicht ändern, wie andere Menschen über mich denken, aber ich kann ändern, wie ich denke und fühle bezogen auf die Situation. Und das schien mir der einzige Ausweg. Und dementsprechend habe ich dann angefangen, mich mit meinem inneren Kind auseinanderzusetzen und bin wirklich in die Tiefe gegangen. Etwas, was ich schon so ein bisschen angefangen habe in der Krebszeit, aber was dann wirklich rasante Fortschritte machte. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und sehr viel verstanden über mich, über meine Kindheit, über Dinge, die mich geprägt haben, die zu gewissen Verhaltensweisen geführt haben etc. Und habe mich so tatsächlich dann extrem auf diesen Weg begeben. Ein weiterer Meilenstein, der dann geschah, ist, dass ich tatsächlich in dieser Zeit auch die Nebel von Avalon gelesen habe. Und in diesem Buch oder Hörbuch ist die Rede von dem Ort namens Glastonbury. Und ich war so fasziniert von den Priesterinnen und der Magie und den Legenden und den Mythen und dieses Magische, dass irgendwas in mir sagte, Moment mal ganz kurz, gibt es diesen Ort? Und ich habe den dann gesucht im Internet und auch sofort gefunden und siehe da, das ist nicht nur ein Ort, den es gibt. Nein, der wird tatsächlich auch mit Avalon in Verbindung gebracht. Es ist ein sehr spiritueller Ort. Viele nennen ihn das Herzchakra der Erde und es gibt unfassbar viele Reisen, die angeboten werden, spirituell zu diesem Ort. Und 2013, Ende des Jahres, habe ich dann jemanden gefunden, welcher diese Reisen angeboten hat mit kleinen Gruppen von 6 bis 9 Leuten und wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Egal, was kommt, ich mache das jetzt und habe das gebucht. Und Ende August 2014 bin ich dann das erste Mal nach England, nach Glastonbury und auch nach Cornwall, nach Tintagel. Das ist der zweite spirituelle Ort, von dem man sagt, dass das der Geburtsort von König Artus ist. Und ja, habe damals mich tatsächlich schon gefragt, oh, könnte ich hier wohnen? Und witzigerweise habe ich jetzt in beiden Orten gewohnt, sowohl in Glastonbury als auch in Cornwall. Ich bin gerade tatsächlich, wo ich das aufnehme, 40 Minuten mit dem Auto entfernt von dem zweiten Ort, Tintagel. Und auch dazu werden wir natürlich in die Tiefe gehen in weiteren Folgen. Und das war 2014 und das hat nochmal einiges ins Rollen gebracht. Und was ebenfalls 2014 auch bereits vor dieser Reise passiert ist, ist, dass ich durch die Krebsdiagnose, was ja 2011 war, und durch mein Sein als Make-up-Artist habe ich einen Haarersatz entwickelt für Krebspatienten. Das ist das Echthaarband von Weil du schön bist. Weil du schön bist ist quasi meine Internetseite, die ich heute zusammen mit der Stefanie mache. Also wenn du auf Weil du schön bist gehst, dann wird die Stefanie da auch zu sehen sein und übernimmt quasi jetzt die ganze Organisation. Aber Stefanie und ich arbeiten immer noch nach wie vor jeden Tag ganz eng miteinander für Weil du schön bist. Und die Echthaarbänder von Weil du schön bist ist eine Alternative zur Perücke. Man setzt eine Kopfbedeckung auf und es sieht wirklich, weil es Echthaar ist, so echt aus, dass keiner sehen wird, dass du nicht dein eigenes Haar trägst. Es gibt mittlerweile auch eine Variante, die man ohne Kopfbedeckung tragen kann. Und das habe ich da bereits 2012 angefangen. 2012 bin ich damit rausgegangen mit den Echthaarbändern. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt so schönes Feedback bekommen von Kunden, die das mich tief berührt hat. Und eine Kundin ist tatsächlich hängen geblieben. Und sie schrieb mir, Julia, ich tanze gerade mit meinem Sohn auf dem Flur und trage das Echthaarband. Und wir freuen uns einfach so sehr und haben Tränen in den Augen, dass ich wieder so aussehe, wie ich eigentlich aussehe. Und ich erkenne mich wieder im Spiegel. Und während ich das sage, kriege ich schon wieder eine Gänsehaut am ganzen Körper. Und das war ein signifikanter Moment für mich, weil ich da festgestellt habe, wow, du kannst wirklich was bewegen. Du kannst etwas in Menschen bewegen. Du kannst Menschen wirklich etwas Gutes tun. Und ich da gemerkt habe, ich möchte weniger als Make-up-Artist arbeiten, aber mehr etwas Sinnvolles machen. Und sich dementsprechend in den Zeiträumen ab 2012 dann viel getan hat, ich weniger im Bereich Make-up-Artist gearbeitet habe, beziehungsweise mein Arbeitsfeld verlagert von Film, Fernsehen, Foto-, Videoproduktionen, mehr rein Richtung Privatschminken für Bräute, weil du da eben auch der Person wirklich einen wundervollen Tag machen kannst und Teil sein kannst dieses wundervollen Tages und dazu beitragen kannst, dass sich jemand gut fühlt, also sprich die Braut oder gegebenenfalls auch die Gäste. Und das war schon mal so eine kleine Optimierung. Dann kam eben, weil du schön bist mit den Echterbändern. Das war dann der nächste Schritt. Aber ich habe auch relativ schnell dann doch gemerkt, im Jahr 2014, das ist es noch nicht ganz. Irgendwas fehlt mir. Und habe zu diesem Zeitraum ganz viele Tests gemacht im Internet zum Thema, wie finde ich meinen Lebensweg. Auch dazu wird es hier auf dem Kanal nochmal weitere Podcast-Folgen geben. Deswegen setze ich dich, wie sagt man das gerade auf Deutsch? Jetzt war ich gerade im Englischen. Deswegen bin ich gerade dabei, dir quasi die Rahmenbedingungen zu geben, damit du weißt, was dich alles hier auch noch in der Zukunft erwarten wird. Und was dann passiert ist, ist, dass ich eine Vorstellung davon hatte, wie ich gerne leben wollte und was ich machen wollte, aber auch nicht wusste, wie das umsetzbar ist. Und ich bin dann letzten Endes zu dem Entschluss gekommen mit all den Tests, die ich gemacht habe. Okay, Julia, vielleicht musst du einfach nur weiterleben, deinem Herzen weiter folgen und das, was für dich bestimmt ist, was deine Lebensaufgabe ist, wird dann von ganz alleine irgendwann auf dich zukommen. Aber vielleicht ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und kleiner Spoiler-Alert an dieser Stelle, das sollte sich später auch bestätigen. Wir sind also im Jahr 2014, ein Jahr der Selbstfindungsphase, was ist meine Bestimmung, ein Jahr, wo ich das erste Mal hier in England war und ein Jahr, in dem ich mich von meinem damals fast 5-jährigen Freund getrennt habe. Und das aufgrund der Spiritualität und der persönlichen Weiterentwicklung, durch die ich gegangen bin. Es gab andere Aspekte ebenfalls in der Beziehung, wo ich das Gefühl hatte, wir haben uns in unterschiedliche Richtungen bewegt und entwickelt. Und ich der felsenfesten Überzeugung war, dass wir alleine an unsere Themen ran müssen und das nicht gemeinsam machen können. Heute würde ich vielleicht Dinge ein bisschen anders machen, aber das war ich zu dem damaligen Zeitpunkt. Und das führte dazu, dass ich dann wirklich krassen Herzschmerz hatte und mich das ganz, ganz lange verfolgt hat. Und ich plötzlich dachte, boah, das tut so weh und ich konnte keinen Morgen aufwachen, ohne dass direkt dieses Bauchgrummeln, dieses komische Gefühl in der Magengegend losging, weil ich so einen krassen Liebeskummer hatte. Und ich dachte, wenn ich doch nur wenigstens einmal aufwachen würde und ein paar Minütchen Ruhe hätte vor diesem Gefühl des Liebeskummers. Und das war einfach unfassbar krass. Und ich habe die Spiritualität und die persönliche Weiterentwicklung und das quasi dafür verantwortlich gemacht. Weil wäre ich da nicht so reingegangen, hätte ich vielleicht die Beziehung nicht beendet und hätte nicht so gedacht, wie ich gedacht hätte. Und das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, oh Moment mal, ich glaube, ich ziehe mich von der ganzen Sache mal wieder ein bisschen zurück. Das war vielleicht ein bisschen zu extrem. Ganz zurückziehen als Lebenszahl Nummer 7 kann man sich davon allerdings nicht. Und die Spiritualität war immer irgendwie ein Teil von mir, auf gewisse Art und Weise. Und dementsprechend war das immer etwas, was doch auch präsent war, aber eben nicht mehr ganz so stark der Fokus war. Ich hatte schon auch noch mal Räucherstäbchen und ich hatte schon das ein oder andere Orakelkartenset. Zu Orakelkarten bin ich übrigens so gekommen, weil meine Mama mir während der Chemotherapie Engelskarten mitgebracht hat. Und sie sagte damals, oh, ich habe jetzt Engelskarten, ich bringe dir mal welche mit. Kannst ja mal schauen, ob dir das gefällt. Und auch dazu gehen wir natürlich irgendwann noch mal in die Tiefe. Und 2017 habe ich mittlerweile zu dem Zeitpunkt dann in Hannover gewohnt. Ich hatte einen neuen Freund und ich habe mir ein Leben aufgebaut, auch dicht an meiner Familie dran, wo ich aber plötzlich gemerkt habe, ich bin nicht so ganz glücklich. Ich war nicht mehr belastbar, Dinge waren mir sehr schnell zu viel, ich habe schnell überreagiert. Es gab Tage, wo ich nur im Bett lag, geweint habe oder auch irgendwie gar nichts gemacht habe, energielos, kraftlos, zu einem Punkt, dass ich dachte, ich bin hardcore gestört, brauche irgendwie eine große Verhaltenstherapie, hatte vielleicht auch leicht depressive Verstimmungen Und das mündete quasi 2017 darin, dass ich plötzlich gemerkt habe, das Leben, was ich mir aufgebaut habe, wie bin ich denn hier schon wieder gelandet, nachdem ich ja eigentlich durch die Krebserkrankung, durch die Geschichte mit meinem Vater, durch die persönliche und spirituelle Weiterentwicklung, die ich bis zu dem Punkt gemacht habe, ja gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass man ein Leben aufbaut, in dem man glücklich und erfüllt ist. Und plötzlich habe ich festgestellt, aber das bin ich nicht. Und in diesem Jahr bin ich dann im Juli wieder nach Glastonbury, aufgrund dessen, dass ich eine Möglichkeit hatte, mir, ich war eingeladen, wo war das denn? In Cambridge. Cambridge war es. Und zwar habe ich damals mit Life Plus die Stoffwechselkur gemacht und habe unfassbar viel abgenommen und habe dann Life Plus die Produkte auch weiterempfohlen und eben aufgrund dessen, dass die Leute gesehen haben, wie viel ich abgenommen habe, dass die Leute das ebenfalls machen wollten. Und dadurch bin ich dann eingeladen worden, weil ich den Rang Bronzemitglied erreicht hatte bei Life Plus, dass ich mir die Firma mal anschauen kann. Und das habe ich dann 2017 gemacht und dachte mir, ey, wenn ich jetzt schon einmal in England bin, dann möchte ich doch aber auch nach Glastonbury gehen. Und dann bin ich in dem Jahr wieder nach Glastonbury und bin da angekommen und war ganz verstört. Ich war, glaube ich, 3 oder 4 Tage erst dort und war am ersten Tag wirklich, dass ich bin in die Shops gegangen und natürlich ist da die Sprachbarriere, dass wenn man es nicht gewohnt ist, Englisch zu sprechen. Ich habe mich immer sehr geschämt, Englisch zu sprechen. Das war mir immer peinlich, weil ich immer Angst hatte, Dinge falsch zu sagen. Und dann bin ich da plötzlich so umgeben von ganz vielen Menschen und ich wusste nicht mehr, wie ich sein sollte, weil ich gefühlt in dem Leben, was ich mir aufgebaut habe, versucht habe, da reinzupassen. Ich habe versucht, dass Menschen mich mögen und ich habe versucht, auf eine gewisse Art und Weise zu sein, damit ich hier angenommen werde oder gemocht werde. Und das hat dazu geführt, dass ich nicht mehr wusste, wer ich selber bin und was für mich normal ist und was ich mag. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich oben auf dem Tor saß. Das ist das keltische Wort für Hügel. Und da ist quasi dieser Kirchturm drauf. Und witzigerweise an dem Tag, als ich dort oben war, kam der Reiseführer, mit dem ich das erste Mal in England war, 2014, kam oben an. Und das war die Mega-Überraschung, die Mega-Synchronizität. Denn er hatte mich damals ja im Prinzip, das war ja die Einweihung nach Glastonbury, die er für mich gemacht hat. Und nun war ich wieder da 2017 und habe ihn eben wieder gesehen. Und es war mir ganz unangenehm, weil ich wirklich sehr eingeschüchtert war und das Gefühl hatte, einfach nicht zu wissen, wie man sich als normaler Mensch verhält, weil ich mich sehr versucht habe zu verstellen auf gewisse Art und Weise in meinem Leben. Und es dauerte dann so 1-2 Tage, bis ich mich wieder mehr in meine Energie gefunden habe und mich selbst wieder besser und stärker in mir selber gefühlt habe. Als ich zurückkam nach Deutschland, sind dann noch einige Dinge im Privatleben passiert, die letzten Endes dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich gehe jetzt nach Glastonbury für meine spirituelle und persönliche Heilwerdungsreise und Wachstumsreise. Und eine Sache war die, dass ich mich dann von meinem damaligen Freund getrennt habe und alles verkauft habe. Ich hatte einen kleinen Laden in Hannover, wo ich meine Echterbänder gezeigt habe. Ich hatte dort auch ein kleines Studio für meine Make-up-Kunden eingerichtet und habe in einer 5-Zimmer-Wohnung gewohnt, zusammen mit meinem Freund in Hannover und habe alles verkauft, weggegeben, aufgegeben, sodass ich letzten Endes am 3. Oktober mit 2 Koffern und einem Rucksack nach Glastonbury gegangen bin. Und es gab absolut diesen Moment, wo ich dachte, oh, Julia, was machst du denn hier? Dann kam mein Denker wieder, ne? Und er war so, es kann sein, dass du gerade dein Leben zerstörst. Und ich dachte, okay, wenn dem so ist, wenn ich nach 3 Wochen auf dem Tor sitze, auf dem Hügel und denke, ja, war jetzt ja quasi wie ein Urlaub, aber jetzt könnte man auch irgendwie zurück, dann gehe ich einfach zurück und ich kann mich jederzeit umentscheiden und dann fange ich einfach in Deutschland nochmal von vorne an. Dieser Moment kam nicht. Im Gegenteil, Insbesondere in dem ersten Monat habe ich so ein starkes Gefühl gehabt, dass es die richtige Entscheidung war. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann ich selbst sein. Und das war ja ein Ding, was ich in Hannover gefühlt, ich hatte zumindest den Eindruck, dass ich das nicht sein konnte, weil ich immer ein bisschen anders war. Ich war immer spirituell interessiert, wollte gerne über andere Thematiken reden. Was nicht bedeutet, dass die Menschen in meinem Umfeld dafür nicht offen waren. Vielleicht hätte ich offener sein können mit den Menschen. Es gibt immer verschiedene Sichtweisen. Aber so habe ich mich damals einfach gefühlt. Und dementsprechend, als ich dann in Glastonbury angekommen bin, hatte ich das Gefühl, boah, ich kann endlich ich selbst sein. Ich werde hier nicht komisch angeguckt, weil ich mit einem Tüllrock durch die Gegend laufe. Im Gegenteil, ich bin hier eher jemand, der normal aussieht. Und ich bin tatsächlich auch jemand, ich mag das nicht so gerne. Ich blende das sehr gerne aus, wenn ich durch die Straßen laufe, wenn ich so das Gefühl habe, dass alle Augen irgendwie auf mich gerichtet sind, weil ich irgendwie anders aussehe oder keine Ahnung. Und das war in Glastonbury absolut nicht gegeben. Es gab 1000 Menschen, die noch auffälliger rumliefen als ich. Man ist da wirklich als eine der Normalen plötzlich gewesen und ich fand das toll. Ich fand das gut und habe mich sehr wohl gefühlt. Und das war 2017. Seitdem ist viel passiert. Glastonbury nenne ich immer das Bootcamp für Spiritualität. Und heute, 5 Jahre später, lebe ich jetzt seit 2 Jahren nicht mehr in Glastonbury. Und habe den Ort erstmal verlassen. Schauen wir, was die Zukunft bringt. Und habe ganz viele Geschichten mit im Gepäck zum Thema Spiritualität, spirituelle Szene, zum Thema persönliche Weiterentwicklung. Und dann kam es natürlich, dass 2019 ich den Ruf gespürt habe. Und ich kann es nicht anders beschreiben als genau so, wie ich es gerade gesagt habe. Denn ich hatte dieses innere Gefühl, dass ich jetzt anfangen muss, Karten zu legen auf meinem YouTube-Kanal. Diesen YouTube-Kanal hatte ich bereits seit Weil du schön bist, seit 2011. Warum? Weil ich dort die Echterbänder gezeigt habe, weil ich dort ein bisschen was von meiner Reise dokumentiert habe, um anderen weiterzuhelfen. Und dementsprechend gab es diesen Kanal schon. 2015 und 2017 habe ich dann nochmal ein paar Videos gemacht. 2015 zum Thema Make-up und Schminken. Die gibt es immer noch auf meinem Kanal. Weil ich dachte, oh ja, cool, jetzt habe doch Bock, irgendwie auch YouTube-Videos zu machen. Dann 2017 ging es eher um das Thema Ernährung, Stoffwechselkur. Aber auch noch wieder ein paar Schminkvideos und eher so ein bisschen mehr in die Lifestyle-Richtung. Und danach, das hat aber alles nicht wirklich irgendwo hingeführt und ich war auch nicht wirklich dedicated. Das heißt, ich habe mich dem nicht wirklich extrem gewidmet im Sinne von, okay, ich gehe das jetzt an, ich baue das jetzt auf, ich mache jetzt regelmäßig Content hier. Und zu dem Zeitpunkt war auch das Monetarisieren, das war noch anders zu dem Zeitpunkt. Das hat sich dann erst ein bisschen später geändert. Und ich erinnere mich daran, dass die Stefanie von Weil du schön bist dann irgendwann zu mir sagte, Julia, du hast ja irgendwie 5000 Leute auf deinem Kanal oder 4000. Und ich so, ach echt, weiß ich ja gar nicht. Und dann habe ich geguckt. Und es war dann wirklich so, dass im Prinzip von 2011 bis 2018 über diese ganzen Jahre durch alles, was ich gemacht habe, sich knapp 5000 Leute auf meinem Kanal gesammelt haben. Und ich dachte, okay, kann man ja irgendwann mal was mitmachen. Und 2019, ich hatte selber 2018 angefangen, YouTube-Videos zu schauen zum Thema Kartenlegungen. Und 2019 habe ich dann selber angefangen, auf dem Kanal Karten zu legen. Das war tatsächlich im Dezember 2019. Ich habe diese Legungen leider gelöscht, weil es mir so peinlich war im Nachhinein. Die sahen wirklich, es war, hat nicht meinen Ansprüchen entsprochen. Ich war selber ganz ungewohnt vor der Kamera. Ich hatte zwar schon Karten gelegt, aber noch nie vor der Kamera. Und das war nochmal eine andere Energie, die dann quasi da reingekommen ist, die dazu geführt hat, dass ich mich erstmal unwohl gefühlt habe, weil ich nicht genau wusste, Moment, da ist jetzt die Kamera, aber ich muss mich eigentlich auf die Karten konzentrieren und dann die Botschaften, die durchkommen. Und es war einfach ein bisschen viel am Anfang. Und dementsprechend die ersten Videos, die man sieht, wo ich dann Karten gelegt habe, ist eigentlich vom Januar 2020. Und mir sind dann erstmal 500 Leute abgesprungen und ich dachte, oh nein, das geht ja nicht in eine gute Richtung hier. Wobei ich auch gleichzeitig ein ganz intuitives Gefühl hatte von, mach weiter, das ist wie so eine unsichtbare Wand, durch die musst du jetzt durchbrechen und es wird sich gerade ein bisschen ausmisten. Die Leute, für die das nichts ist, die fallen natürlich weg, aber es werden neue Leute kommen. Und das war der Moment, wo dann kurze Zeit später tatsächlich der Kanal anfing zu wachsen und sehr kontinuierlich zu wachsen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich im Oktober 2021 schon knapp 40.000 Leute oder nee, 40.000 Leute tatsächlich auf meinem Kanal hatte. Und dann ein bisschen später kam der erste Verlag auf mich zu, der gerne mit mir zusammenarbeiten wollte. Eine kurze Zeit später noch ein zweiter und ich war so, wow, was ist denn hier los? Das ist ja krass. Und der Rest ist, wie man sagt, Geschichte, denn was dann passierte, ist, dass ich mich entschieden habe, mit dem EMF-Verlag zusammenzuarbeiten. Wir haben zusammen das Seelenreise-Tarot gemacht und das Seelenreise-Handbuch-Tarot und Meditation. Da geht es nochmal in die Tiefe, super geeignet für Anfänger, um sich schon mal ein Wissen anzueignen über das Tarot. Das ist dann auch noch gespickt mit Meditationen zu den großen Arcana-Karten, um diese ein bisschen mehr zu integrieren. Relativ schnell kam dann auch das Tarot-Journal dazu, was super ist, wenn man anfangen möchte oder seinen Fortschritt aufschreiben möchte zum Thema Kartenlegen. Sprich, du hast da die Möglichkeit, Tageskarten zu ziehen und deine Notizen aufzuschreiben oder auch eine Analyse einer Situation aufzuschreiben. Das Tarot-Journal ist nochmal gespickt mit Inspiration bzw. Informationen zu den großen Arcana-Karten, also auch hier mehr als nur ein Notizbuch, sondern gleichzeitig auch ein Lehrbuch, welches dir nochmal mehr erzählt über die großen Arcana-Karten. Für diejenigen, die sich gar nicht auskennen mit Tarot, was große Arcana und Tarot ist, auch darüber werden wir nochmal ausführlich sprechen. Und das Seelenreise-Tarot, das war dann tatsächlich auch direkt auf Platz 1 auf Amazon. Und nach einer Woche war es ausverkauft, sodass wir dann in die zweite Edition gegangen sind und zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch entschieden haben, und ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist, ehrlich gesagt, aber zu dem Zeitpunkt entschieden haben, oh, wir machen nochmal ein zweites Tarot. Und das fand ich mega toll, weil ich einmal das pastellige, helle, leichte von dem Seelenreise-Tarot total gerne mag und das absolut mein Ding ist. Ich habe viele pastellige Anziehsachen hier. Das ist wirklich altrosa, das sind so meine Farben, Creme. Aber auf der anderen Seite mag ich Tiefe auch gerne. Und manchmal brauchst du einfach das, was wo ein bisschen mehr Bums dahinter ist. Das durfte ich quasi umsetzen mit dem Magic Soul Tarot, was jetzt tatsächlich im November 2023 erschienen ist. Und ja, dementsprechend freue ich mich sehr über all diese Möglichkeiten, die sich daraus ergeben haben. Und ja, das bringt uns ins Hier und Jetzt. Einmal ein Leben zusammengefasst in, was haben wir? Um und bei 45 Minuten. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ein Leben in 45 Minuten. Ja, Details werden in weiteren Podcast-Folgen folgen. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein bis hierhin. Und ich freue mich sehr, dass du auf meiner Seelenreise dabei bist hier in diesem Podcast. Wie das Ganze funktioniert, ich bin voll der Newbie, also voll neu zu dem ganzen Podcast-Gedöns. Ich weiß, irgendwo kann man diesen Podcast bewerten und ich weiß, dass das hilfreich ist, damit er auch anderen angezeigt wird. Deswegen sage ich das jetzt einfach mal mit dazu. Ich danke dir für die Sterne oder fürs Bewerten, so damit auch andere diesen Podcast finden, in dem es, wie gesagt, um die persönliche Seelenreise geht, um spirituelle und persönliche Weiterentwicklung und ich noch einiges mehr mit euch zu teilen habe. In diesem Sinne, habt einen wundervollen Tag oder Abend oder eine gute Nacht. Manche hören ja auch den Podcast vorm Schlafengehen. Oh, gute Träume. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge.